Klein, aber hart.
Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/fix24.
Und damit herzlich willkommen. Hier ist er wieder, der Podcasterherzen. Nach einer kurzen herbstlichen Pause sind wir wieder da.
Das ist schön, oder?
Das ist schön. Wir kommen auch völlig abgehetzt gerade aus der Sendung. Christine macht sich ja gerade so ein bisschen das Frühstück zurecht.
Na, ich habe irgendwie vergessen zu essen. Das ist ungewöhnlich für mich.
Okay. Das ist nicht
so, da muss wirklich Stress sein.
Wie ist es bei dir, Michael? Wie sind deine Abläufe so morgens?
Meine Abläufe sind tatsächlich, dass ich wirklich ganz fest mir einplane. Was heißt einplane? Ich habe dann auch Hunger. Also sprich, das kommt fast von automatisch. Aber ich muss relativ früh was essen, weil ansonsten habe ich das Gefühl, ich kippe um und ich werde so komisch im Kopf. Kennt ihr das, wenn man so komisch...
Ja, deswegen sind die Sendungen auch, wie sie sind. Weil wir kommen dann eben während der Sendung nicht zum Essen und deswegen klingen die Sendungen schon auch immer ein bisschen danach, dass wir komisch im Kopf sind. Ja.
Aber du isst auch nichts davor oder
beide? Nee, so richtig, na manchmal, mal so, aber meistens...
Du kriegst doch manchmal Frühstück gesagt, gemacht.
Manchmal kriege ich Frühstück gemacht, manchmal bekomme ich Frühstück mit, natürlich.
Und bei mir gab es gestern nicht mal Abendbrot.
Um Gottes Willen,
was ist los? Ja, mein Kühlschrank, ich war so spät wieder da, weil wir waren ja gestern mit den Kinderarchikindern auf dem Alpaka-Hof und dann war ich so spät wieder zu Hause, war natürlich wieder nicht einkaufen und dann hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr loszugehen und war dann so alle, dass ich dann einfach eingeschlafen bin.
Es ist verrückt. Ja, Kinderarche, es kommt auch bald wieder. Ja, wir sind heute im Donnerstag, am 28. Oktober, Kinderarche Sachsen. Das ist unsere jährliche Weihnachtsaktion, wo wir dann immer Spenden sammeln und im letzten Jahr irgendwie, ich weiß gar nicht, weit über 400.000 Euro zusammengesammelt haben. Und wir berichten ja dann im Verlauf des Jahres immer darüber, was mit dem Geld passiert ist. Und unter anderem war eben die Christine gestern dann unterwegs mit den Alpakas, die keine Lamas sind, wie ich heute gelernt habe.
Nein,
auch wenn sie irgendwie ähnliche Sorte, irgendwie, keine Ahnung. Wie war das? Lamas spucken sich noch gegenseitig an. Nee, Alpakas.
Ah, nee, Alpakas. Lamas spucken prinzipiell und Alpakas sich aber nur gegenseitig. Also wenn man von einem Alpaka angespuckt wird, dann hat man im Weg gestanden.
Das ist wie in einer guten Ehe. Ja, da spuckt man sich grundsätzlich nur gegenseitig. Und nach außen tut man so, als wäre alles okay. Ja, wir hatten gerade viel Spaß, der Michael und ich. Die Christine hat das wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen.
Nein.
Ach so, erstmal Michael Klein natürlich. Herzlich willkommen
hier im Podcast. Dankeschön, hallo ihr beiden.
Du bist noch gar nicht zum Wort gekommen heute. Wir hatten jetzt gerade bei der Sendung viel Spaß. Und zwar haben wir so Musiktitelraten gemacht anhand der Atemfrequenz.
Was?
Und die Christine hat es nicht mitbekommen, deswegen, pass auf Michael, jeder von uns beiden hat jetzt einen Titel. Darf ich anfangen?
Ja, Moment, eigentlich ist es ja das, man kennt ja diese Musikspiele im Radio, aber eigentlich ist es jetzt pantomimisches Darstellen von Musiktiteln im Radio.
Mit der Atmung.
Mit der Atmung unter anderem, ja, genau.
Ja. So, warte, jetzt, ich muss mich nochmal kurz sammeln. Wie war das?
Was muss ich jetzt raten?
Du musst jetzt raten, was ich für einen Titel mache.
Ich bin doch bei Musik schon schlecht.
Was mache ich für einen Titel?
Ich will das nicht hören, hör auf!
Komm her.
Das könnte bis hierhin, könnte es Jetem sein.
Jetem. Nein, es ist,
Asthma. Corona.
Du bist so früh, warte.
Corona.
Sechsmal Kaisermania nächstes Jahr. Habt ihr das mitgekriegt?
Ich möchte mich ja künstlerisch
aussehen. Hast du die Tickets umtauschen können? Was war das für ein Drama?
Ich hatte doch noch keine, aber ihr habt umgetauscht. Nein, aber ich warte auf den 16. November, ich glaube, weil dann dürfen dann alle kaufen. Und ich hoffe ja, dass jetzt ein paar dann übrig sind oder zurückgegeben werden. Und dann besorge ich mir welche. 84 Euro, das ist ganz schön teuer. Aber ihr seid am 6. August, stimmt? Also wenn ihr alle Micha Klein mal treffen wollt, wenn er so richtig ausflippt, wenn er sich schweißnass tanzt, dann 6. August 2022 am Elbufer, Kaisermania, Micha Klein ist dabei.
Ich muss das vielleicht mal ganz kurz erklären. Ich bin ja hier zuständig für die Struktur.
Ach so.
Und wir haben ja nun auch viele Podder in, was weiß ich, Tansania, in Namibia neuerdings, in Australien, was weiß ich. Also wirklich, es ist tatsächlich ziemlich weit gefächert. Und deswegen Kaisermania, muss man dazu sagen, es geht um Roland Kaiser.
Ja.
Und es geht um Dresden. Und es geht darum, dass der einmal im Jahr dort 2, 3, 4 Partys macht am Elbufer. Und da kommen jeweils 10.000, 12.000 Menschen. So viele Fans kriegt der nie im Leben an irgendeinem anderen Ort der Welt zusammen. Das funktioniert wirklich nur in der sächsischen Landeshauptstadt. Und es musste natürlich im vergangenen Jahr Corona-bedingt ausfallen.
Und auch dem Jahr davor.
Und deswegen ja sind die beiden Fans, unsere Christine und unser Micha, so aus dem Häuschen.
Ja, Moment, das ganze Drama ist ja, also man muss da wirklich sagen, Dresden hat Roland Kaiser in der schweren Zeit auch durchgefüttert. Also als niemand ihn sehen wollte, hat er in Dresden immer noch eine Fanbase gehabt.
Ja, definitiv.
Und dann ist es richtig plötzlich explodiert und groß geworden. Und dann haben die, glaube ich, angefangen bei den Filmnächten die Bühne einmal irgendwann frei zu machen, dass er an einem Abend sein Konzert geben durfte. Da waren wir übrigens zusammen, auch vor 20.000 Jahren, glaube ich, da einmal zusammen. Und dann ist es ja immer weiter explodiert. Dann waren es mal 2 Konzerte. Jetzt sind es dann 4 gewesen. Also einen Freitag, einen Samstag, einen Freitag, einen Samstag. So, ja. Und dafür war das in den vergangenen Jahren auch schon immer das Drama, man musste diese Tickets irgendwie bekommen und dann wurden die Server freigeschaltet. Innerhalb von 30 Sekunden waren entweder die Server zusammengebrochen oder alle Tickets verkauft. Und inzwischen ist es ja so, die müssen ja auch noch personalisiert werden. Du musst deinen Namen eintragen, du kannst es nicht irgendwie einfach hin und her tauschen und so weiter. Also alles schon kompliziert. Das war vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, als wir sie gekauft haben. Und dann kam Corona. Und dann haben sie erstmal verschoben, haben gesagt, so das Konzert, das an dem Tag im Jahr 2020 stattfinden sollte, das verschieben wir auf den Tag im Jahr 2021. Da musste man sich dann irgendwie mit arrangieren. Und dann haben sie ja noch ewig lange sich Zeit gelassen, um mitzuteilen, ob sie es durchführen oder nicht. Da war schon eigentlich klar, nein, es geht nicht laut Corona-Schutzverordnung. Und der Veranstalter hat immer noch gesagt, wir gucken mal, ob wir es nicht doch hinkriegen. Ja. Und dann so, ich glaube, 2,5 Wochen vor dem Termin, dann wurde endlich mal gesagt, ach, geht doch nicht. So, und jetzt haben wir alle gezittert und gewartet, wie geht's denn jetzt mit dem nächsten Jahr weiter? Und das war
und jetzt passiert. Und das ist ja ein totales Happening. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen als Außenstehender, der noch nie da war. Und ich frage mich immer, das Faszinierende ist ja, machen sich die Leute lustig über so einen alternden Schlagerbaden dort auf der Bühne oder feiern die wirklich? Finden die das wirklich so großartig?
Ich glaube, es geht einfach um die Stimmung. Also ich glaube auch niemand von, oder die wenigsten sind jetzt wirklich so extreme Roland-Kaiser-Fans, sondern es ist einfach die Stimmung. Alle haben gute Laune, alle sind gut drauf und das Konzert ist ja das eine, aber danach gibt's dann noch eine riesen Afterparty und alle tanzen und es ist tolles Wetter und die Kulisse ist natürlich unschlagbar schön dort. Also ich glaube, es ist einfach so das Feeling. Oder Micha, was sagst du als Zugereister?
Absolut. Wobei ich sagen muss, ich bin ja ein Altfan. Ich fand schon als kleines Kind Roland Kaiser toll und habe den mitgesungen, wenn er in der ZDF-Hitparade aufgetreten ist. So, und dann ich habe damals einen Kumpel mitgenommen. Wir sind rübergefahren und also wir kamen damals aus NRW nach Dresden gefahren, weil wir also
rübergefahren.
In Osten.
In die Kaiserzone. So, und dann haben wir gesagt, oh, toll, das ist ein Riesenevent und Roland Kaiser lustig. Und da haben wir alles gehört und haben uns eingesungen im Auto und Texte geübt und so weiter. Und dann stehst du da am Elbufer und es wird, also um dich herum, die Beschallung ist eine andere, weil die singen dann der Extreme und trotzdem liebe ich dich. Das waren andere Texte, als wir sie kannten. Die waren halt sehr, sehr sächsisch. Vor allem mit Alkohol natürlich.
Ja. Also man kann wirklich nur hoffen, dass es stattfindet im kommenden Jahr. Gut, wir haben ja gerade Corona und vielleicht mal ganz kurz aktuelle Stand jetzt Ende Oktober. Die Zahlen ziehen doch wieder ganz schön an. Ja? Also das heißt, die sogenannte Inzidenz, aber jetzt dummerweise, du kannst ruhig essen, Christian. Ist nur. Ja. Zahlen ziehen wieder an. Leider auch, was die, wie sagt man so schön, Hospitalisierung betrifft. Mhm. Ja. Also das Thema ist nicht durch. Es wird eine Pandemie, das sagen zumindest die Experten, ja, wir stecken ja alle nicht so drin, aber es ist natürlich naheliegend. Es wird jetzt wohl die Pandemie der Ungeimpften, obwohl ich persönlich die Auffassung vertrete, dass die Zahl der Ungeimpften jetzt im Herbst und im Winter deutlich sinken wird.
Weil sie sterben, meinst du?
Oder? Ja, genau.
Weil sie wegsterben.
Aber das ist nicht lustig.
Nein.
Aber einfach nur deshalb, weil nach allen Statistiken, die im Moment so aus den Kliniken kommen, sind es ja tatsächlich die Ungeimpften, die dann besonders schwere Verläufe haben.
Richtig, ja.
Und die dann eben eine signifikant höhere Sterblichkeit haben. Kinder übrigens bekommen jetzt mehr Corona, die erkranken aber nicht so schwer. Das ist okay, gerade jetzt nach den Ferien wird das wohl ein großes Thema werden. Wenn die Kinder wieder zurückkommen an die Schulen, dann gibt es wohl erstmal, also zumindest ist das in Sachsen so, vorübergehend wieder eine Maskenpflicht. Die fällt dann aber ab 8. November, glaube ich, dann wieder weg. Und da sagen jetzt die Epidemiologen, oh, das könnte gefährlich werden. Also die Kinder bekommen das Coronavirus, haben in der Regel wirklich leichte Verläufe, aber sie übertragen es eben, sie geben es weiter an die Erwachsenen. Da geht eben dann das Problem unter Umständen los.
Ja, man muss ja bei solchen Sachen immer, das sind keine 0- oder 1-Geschichten. Also sprich, Kinder kriegen es, werden aber nicht schwer krank. Stimmt ja so dann auch nicht, sondern wesentlich seltener.
Wesentlich seltener.
Das stimmt. auf jeden Fall, aber natürlich gibt es auch einzelne Kinder, die schwer erkranken können, weil vielleicht auch das Immunsystem nicht so optimal ist und so weiter und so fort. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt auch viele chronisch kranke Kinder. Das wird gerne immer so außen vor gelassen. Und da ist natürlich dann, je mehr Kinder sich infizieren, umso mehr Kinder wird es dann natürlich trotzdem geben, die auch schwere Verläufe haben. Das wird immer so ein bisschen außen vor gelassen, wenn man sagt, naja, Kinder erkranken ja nicht so schwer. Nein, trotzdem wird es einige Todesfälle auch unter Kindern geben. Und immer mehr. Ja, leider. Aber wisst ihr das übrigens mit der Hospitalisierung? Das ist ja jetzt immer die Zahl, auf die wir alle starren. Und Deutschland ist ja, was Statistiken angeht, haben wir in den letzten 2 Jahren gelernt, wundert man sich immer mehr, dass dieses Land es nicht auf die Kette kriegt, mal irgendwelche Zahlen irgendwo hinzumelden. Und die Hospitalisierung soll ja jetzt immer über alles entscheiden. Nicht mehr die Inzidenz, also wie viele sind infiziert. Und jetzt ist es aber bei der Hospitalisierung, also sprich, wie viele Menschen liegen mit Corona auf den Intensivstationen, ist es so, dass die Zahlen erfasst werden und es wird dann immer auf diesen Tageswert geschaut, wie viele Menschen sind jetzt gerade drin in den Krankenhäusern, aber die Zahlen werden immer später nochmal nachkorrigiert. Das heißt also, das, was das RKI meldet, jetzt zum Beispiel für den Dienstag, diese Zahl wird im Laufe der nächsten 7-8 Tage dann immer weiter erhöht, weil dann immer noch die Nachmeldungen dazukommen. Das heißt, die richtig exakte Zahl, wie viele Menschen lagen am Dienstag im Krankenhaus, die ist ungefähr erst 1 Woche bis 10 Tage später wirklich da. Aber alle Ausrichtungen, alle politischen Maßnahmen werden immer nur auf die jeweils aktuelle, auf die letzte Zahl bezogen, die ja dann überhaupt nicht stimmt, weil sie eben noch nicht nachkorrigiert wurde, noch nicht nachgemeldet wurde. Wo ich mir denke, also das kann doch nicht wahr sein, dass in einem Land wie Deutschland das einfach nicht zu regeln ist.
Verrückt. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns ja mit Corona nicht die Stimmung total runterziehen. Ja. Sag schon, merkt ihr, jetzt kommt so der Knick schon wieder.
Jetzt wird es gleich cringe, ne?
Dieser Sachlichkeitsknick.
Ja. Der Sachlichkeitsknick. Ich glaube, weil alle auch so ein bisschen überflutet sind von dem Thema und eigentlich hat keiner mehr Bock drauf, aber überhaupt jetzt sagen nicht. Ja schon alle, es schleicht sich so eine Schluderigkeit ein, die ja dann auch wieder gefährlich ist. Doof.
Doof ist es. Ja, man will es auch einfach nicht mehr. Wie sind wir denn überhaupt auf das Thema gekommen? Wir sind auf das Thema gekommen, dass die Christine jetzt anhand der Atemfrequenz herausbekommen muss. So sind wir doch zum Schlager
gekommen. Ja, hast du es denn erraten jetzt gerade?
Ich habe da noch gar nichts gemacht.
Ja, du hast angefangen, aber noch nicht.
Ihr habt mich immer unterbrochen.
Entschuldigung.
Also pass auf. Ja. Also ich atme jetzt einen Song und du musst mal sagen, welcher das ist. Ich atme den Song. Was ist das? Songtext?
Also ich finde es eindeutig.
Keine Ahnung.
Es ist Herzstillstand. Es klingt ein bisschen wie Grusel. Ja, stimmt. Wir sind ja am Donnerstag vor dem Halloween-Sonntag. Genau.
Ja. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung, Christine. Also was ist das denn? Also was macht der André?
Er hechelt. Ich bin hier ein bisschen prüde. Ich will das überhaupt nicht hören. Lass mich in Ruhe damit.
Hat nichts Fertiges.
Also wenn du dabei auf andere Gedanken kommst, dann bist du nicht prüde, sondern dann bist du versaut, nicht wir.
Ja, ich möchte darüber nicht sprechen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Dann ist sie versaut,
ja, oder? Wenn jemand dir so ins Ohr hechelt, das ist doch komisch, bitte.
Kennt ihr meinen Lieblingswitz?
Nee.
Das ist wie apropos versaut. Warte mal, wie war denn das? Da steht der Professor vor der Klasse. Ich glaube, es ist eine 12. Klasse, irgendwie eine Abiturklasse und stellt die Frage, welches Organ des Menschen kann sich auf die 8-fache Größe oder so ausdehnen? Ich glaube, es ist die 8-fache Größe, ja. Und dann guckt er die kleine Christine an, ja, und die wird feuerrot, ja, und Herr Professor, dann meldet sich aber der vorbildliche André, ja, sagt, ja, Herr Professor, ich weiß es, und der Professor sagt, André, bitte aufstehen, was ist es denn für ein Organ? Und dann sagt er, warte mal, welches war es denn jetzt?
Ach, super Witz.
Und der André weiß es, und sagt, ich weiß es, Herr Professor, es ist die Pupille.
Die Pupille,
ja, tatsächlich, ja. Da sagt der Professor, André, sehr gut aufgepasst, vielen Dank, eins setzen und Christine, Ihnen muss ich 2 Dinge sagen. Mhm. Erstens, Sie haben eine schmutzige Fantasie und zweitens, Sie werden ein Leben voller Enttäuschungen vor sich haben.
Ich wollte gerade sagen, 8-fach, dass ich nicht lache.
So, wie sind wir drauf gekommen?
Du wolltest so irgendwelche Lieder hecheln. Ja, ich habe keine Ahnung, was du da meinst. Also, ich weiß es nicht.
Nochmal. Letzte Chance zu lösen.
Ich weiß es nicht.
Also komm, ein bisschen Atmung auf Englisch ist Breath.
Breath.
Ja, so. Und was passiert dann hinterher?
Ja, da kommt ein Atemdieb daher. Und wie könnte man das in eine Textzeile? Ja, du bist ein Atemdieb. Wie könnte man das in eine Textzeile, in eine Liedzeile?
Was, ein Atemdieb?
Das ist jetzt das Problem, dass Christine musikalisch ja stehen geblieben ist in den 1930er Jahren.
Definitiv.
Und nur mein kleiner grüner Kaktus und solche Sachen.
Ja, richtig, kennt. Genau. Und sich viel zu sehr mit Roland Kaiser beschäftigt.
Richtig.
Take my breath away. Ja.
Ach so. Ja. Du rauchst mir jetzt den atemlos. Atem. Ich dachte jetzt kurz an atemlos
du,
gedacht.
Ja, hättest du doch sagen mir können. Den Atem. Ja. Das ist der Song. Take my breath away. Gibt's ja in der, im als ich glaube, das ist sogar Oscar prämiert. Take my breath away is Berlin. Mit, nicht mit Tom Cruise, aber es war in dem Film Top Gun mit
Cruise,
glaube ich. Dafür gab es einen Oscar. Und jetzt ist ja diese neue Version von The Weeknd gerade, die hoch und runter läuft.
Mir fällt auch gerade eins ein. Pass auf, Moment.
Ja.
Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja.
Was?
Also für mich klingt das wirklich, ich kann sagen, was er wollte.
Eins, zwei, vier.
Ja, das Moment, was ist denn jetzt, also ist es...
Legst du die Messlatte aber ganz schön hoch,
du merkst lieber. Ja hier, jeder Atemzug zählt, ne?
Ja?
Fünf.
Zug um Zug?
Nee.
Zug, zähl mir, ich zähl.
Every breath you take.
Jeder Atemzug zählt. Ach, wie schön. Und ich hab auch noch, ich hab auch noch einen. Auf noch. Was für ein Song?
Also das redet man.
The Rhythm of the Breath. Nein.
Nein. I Walk in the Park. Das ist meines Erachtens genau das.
So atmet man halt, ja. Das klingt aber nicht gesund.
Ah, ja, so atmet man, ja.
Also das ist immer an den Stellen, wo man dann den Atem anhält, wenn so ein stinkender Jogger vorbeikommt oder ein Hundehaufen irgendwo liegt. Ne?
Ja. So, jetzt mach noch einen ganz leichten für Christine los. Den haben wir doch vorhin
in der Sonne. Ach, den hier noch?
Den kriegst du raus.
Moment.
Pass auf. Was war das denn? Kannst du nochmal bitte?
Welche? Moment.
Warte, ich muss aufhören zu lachen.
Also, Moment, wir müssen
jetzt.
Ach, wir müssen so ein bisschen Nachtruhe einkehren lassen. Moment.
Ja.
So.
Guten Morgen.
Ich kann sowas
das,
nicht.
Ach, Christine, bitte, das war aber sowas von gut dargestellt.
Ich weiß überhaupt nicht, was ihr wollt.
Also ich wäre sofort drauf gekommen.
Ja.
Was für ein Song ist es?
Bitte. Was passiert denn da? Oh, also mit dir möchte ich niemals in irgendeiner so einer Rateshow sitzen.
Nee, ich bin ganz schlecht in sowas. Ja.
Ja, was
war's?
Kein Atem, also atemlos.
Atemlos.
Durch die Nacht.
Genau. So. Ach, wegen deiner auch.
Er war doch atemlos jetzt.
Ja. Ich habe sogar noch mit der Nachtruhe geholfen, also bitte.
Ja. Und du hast noch guten Morgen gesagt.
Ja.
Ach Gott, ja. Jetzt, wo du sagst, verstehe ich's.
Was hatten wir für ein Spasti heute Morgen in der Sendung. So, damit haben wir das auch geklärt. Wir sind ja, um das hier nochmal vielleicht für alle Neupodder kurz anzureißen, wir sind ja hier Wochenrückblick, wir sind kulturelle Orientierung und wir sind Diversität. Auf diesen drei Säulen ruht unser Podcast.
Was? Ich muss. Entschuldigung, aber ich. Wenn man es dann einmal gehört hat, weiß man, dass es gar nicht so schlimm ist und zweitens auch nicht immer erfüllt wird.
Was lacht ihr denn da? Ja. Heute sind diese drei Säulen tatsächlich alle wieder am Start. Also Christine, Micha, meine Wenigkeit. Ich war letzte Woche auf Rhodos, wollte ich ganz kurz erzählen. Wir sind ja in den Herbstferien.
Mhm.
Rhodos, die Sonneninsel. Warum die Sonneninsel? Wisst ihr es?
Weil der Sonnengott Helios da beerdigt wurde.
Nee. Ach, der ist aber der Wiesbauer. Na, beerdigt ist nur die halbe
gelebt
Wahrheit.
Hat.
Gelebt haben könnte. Aber weißt du auch, warum, wieso, weshalb, wie es dazu gekommen ist?
Nee, das weiß ich nicht.
Der Zeus, müsst ihr euch vorstellen. Göttervater Zeus.
Ja.
Ja, also Chefe. Mhm. Quasi. Ja, Chefe, wie der Italiener war ja Zeus. Ach so, nee, es waren ja die Griechen. Ja, Chefe.
Chefki. Nee, was sollen sie?
Ja, aber Zeus war doch Kreta. Ich war doch in der Höhle von Baby-Zeus.
Zeus war der Chef von allen Göttern. Geboren.
Achso, der war aber nicht auf Rhodos, weil der war auf Kreta, weil da ist geboren. Nämlich die Höhle mit Baby-Zeus.
Genau, der ist auf Kreta geboren, ja. Zeus. Ja, dort in dieser Höhle, in dieser, wo man so ewig runtergeht. Und der Zeus war ja dann der Chef der Götter und natürlich der Chef der Welt. So, und irgendwann hat er seine Götter auf dem Olymp zusammengerufen, ja, also ganz am Anfang, und seine Göttinnen, ja, und hat nur gesagt, so, guckt mal da runter, da unten liegt jetzt die Welt, ja, das ist jetzt alles unser. Und ich würde die jetzt mal aufteilen. So, und dann hat sich jemand gemeldet, ganz, ganz schön. Also die haben sich das so angeguckt von oben, ja, die Götter. Könnt ihr mir noch folgen?
Ja.
Haben so geguckt, so ist das. Und plötzlich hat sich jemand gemeldet. Hallo, Zeus, darf ich? Ich will was, hallo. Und das war der Helios. Helios war, wie Micha schon richtig bemerkt hat, der Sonnengott. Ja? Und dann hat der Helios nämlich den Chef, also Zeus, Rhodos gebeten. Ach. Er hat ihn gebeten, weil der hat gesehen, das ist so schön dort, das ist so toll, das möchte er gerne haben, Helios, dieser Sonnengott. Ja. Und Zeus, weil er so ein Guter war und weil es noch viel zu verteilen gab, hat gesagt, gut Helios, dann kriegst du die Insel da unten. Die übrigens zu dem Zeitpunkt noch keinen Namen hatte. Wie ist sie zu ihrem Namen gekommen?
Vom Rhododendron.
Ach, ja, bist du auch nicht. Nee. Also das, pass auf, die Frau von Helios, ja, damals erst noch die Freundin, das war die schönste auf der ganzen Welt. Die allerallerschönste. Die war so schön. Die war so schön wie der Sonnenschein. Ja, also passt ja dann auch zum Helios und so weiter und so fort. Und wisst ihr, wie die hieß? Die hieß Rhode. Ah. Rhode. Ja, R-H-O-D-E. Rhode. So. Und das war dann die Freundin und der hat das gemacht, was halt Leute, die sich's leisten können, gerne mal machen, hat gesagt, ich schenke dir diese Insel und benenne sie nach dir und so ist aus diesem Flecken Rhodos geworden.
Ah.
Ja, auch wegen der Rhode. Romantisch, oder?
Toll. Ja. Gut, dass er nicht Uschi hieß.
Uschi.
Naja, stellt ja, euch Uschi, das vor.
Ja. Uschios. Lass uns kommen, wir fahren nach Uschios.
Ja, na Uschi.
Ja, das klingt Uschi. Wie Ischias.
Ja, tut direkt wieder weh. Und das liegt ja gar nicht so weit weg. Eros Ramazzotti hat heute Geburtstag, 58, ja. Und der Zweitname haben wir heute gelernt, der zweite Vorname, Eros Walter Ramazzotti.
Ist das schön, oder?
Es ist herrlich. Walter. Es ist unfassbar, ja. Nicht Michelangelo oder Giovanni Ramazzotti, nein, Eros Walter Ramazzotti.
Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn du jetzt, also Christine ist im Rimini-Urlaub zum Beispiel in Italien.
Was, ich bin im Rimini-Urlaub?
Ja, ich stelle es mir doch gerade nur vor. Entschuldigung, hier kommen Geschichten über Götter und so weiter. Kann ich mir doch mal vorstellen, dass du in Rimini am Strand liegst. So, und dann lernst du so einen Fashion-Italiener kennen und denkst, hey, endlich mal so ein Latin-Lover-Typ, endlich mal so einen richtigen Italiener abschleppen. Und dann geht man nach Hause und dann stellt sich raus, der heißt gar nicht Eros, sondern der heißt Eros Walter. Also dann möchtest du den doch wieder zum Strand schleppen, oder?
Nee, das finde ich gar nicht, weil ich finde gerade so diese, ich finde, Walters werden unterschätzt. Also so nach meiner Erfahrung, die Menschen, die so klassische Namen haben, sind meist die besten.
Ach, das ist schon. Aber ja, sicher, klar, aber ich meine, es ist erstmal ein Schock, ne, mit dem Eros. Also da stellt sich vor als Eros und dann nimmt sie ihn mit nach Hause und dann sagt er eigentlich bin ich der Walter. Ja, das ist so, kennt ihr das? Das ist so wie die Farbenblinde, die sich da mit jemandem zusammentut. Mit
was?
Farbenblinde? Naja, das ist der Herbert aus Gera. Mhm. Und nach ein paar Jahren erst sagt er, du, also sie ist farbenblind, Gott sei Dank, du, was ich dir noch sagen wollte, ich komme nicht aus Gera, ich komme aus Gernau. Kennt ihr das?
Nee, das kennen wir nicht. Nee.
Aber ich hab's aber verstanden.
Ja, das ist jetzt auch gar nicht rassistisch gemeint. Aber so ist es, glaube ich, auch mit dem Eros und dem Walter. Ich bin gar nicht der Eros.
Aber ich glaube,
Walter.
Wenn ich in Rimini am Strand liege und dann den dann gleich mitnehme, dann rede ich sowieso nicht und dann ist es eigentlich Obersch, wie der heißt. Oh. Naja, ist doch aber so.
Also
ich habe jetzt nicht von mir gesprochen. Ich war noch nie in meinem Leben in Rimini. Was ist denn das eigentlich? Ist es eine Insel? Ist es eine Stadt? Ne?
Rimini ist eine Adria, eine italienische Adria. Also soll furchtbar voll sein. Ich war auch noch nie da. Soll furchtbar voll sein und überlaufen und was weiß ich.
Soll ich mal mein schlimmstes Urlaubserlebnis berichten aus der Ecke da an der Adria? Das war, wir waren früher, also wir sind ja nicht so weit gereist. Wir waren aber zweimal dann in Italien und da in der Ecke Rimini, Viserba. Das ist so ein ganz kleines touristisches Örtchen dann da am Strand. Mhm. So, und da sind wir im Prinzip, wie man das früher so gemacht hat, man fährt da hin und dann ist man zwei Wochen lang da.
Wie früher
und geht
jetzt mit Mama und Papa früher richtig noch so?
Mit Mama und Papa.
Früher, okay.
Ich rede wirklich von der guten alten Zeit. Also wirklich mit dem Auto hinfahren, über den Brenner, ewig lang mit dem Auto unterwegs. Es kann ja auch nur der Papa Auto fahren und so. Und dann ist man da vor Ort und dann hat man so eine Pension mit Vollpension, glaube ich, damals war es wahrscheinlich, bei Mama Rossi. Und dann ist man morgens früh, geht man zum Strand, dann geht man Mittagessen, dann geht man wieder zum Strand und abends läuft man einmal da den Strand rauf und wieder runter und dann geht man ins Bett. So passiert das da im Urlaub. Und dann war es aber so, dass es da eine italienische Familie gab und er war, glaube ich, Lehrer, hieß dann im ganzen Laden immer nur Il Professore und war immer der große Professore. Und dann sagten die irgendwann mal, kommt, wir nehmen euch jetzt mal mit, wir bringen jetzt mal ein bisschen Kultur an den Deutschen, wir fahren mal nach Rimini hinein, was natürlich eine alte, große fürstliche Stadt ist mit tollen Gebäuden und so weiter. So, und jetzt war das Problem, meine ganze Familie spricht zwei Worte Italienisch, diese Familie sprach kein Wort Deutsch. Englisch war auch schwierig. Und dann ergab sich als kleinster gemeinsamer Nenner, er war Lehrer für Französisch und ich war in der, lass mich lügen, 8. Klasse, hatte also 1,5 Jahre Französisch hinter mir. Und dann hieß es ja, du kannst doch übersetzen. Und dann fuhren wir also alle Mann nach Rimini und liefen durch die Stadt. Und der Il Professore erklärte uns, welche Duce mit welcher Duchessa da in dem Schloss gesessen habe und ich sollte übersetzen. Und sagte dann immer nur zu meinen Eltern, ist ganz alt.
Ganz alt.
So. Und das ist dann immer ein bisschen auffällig, wenn einer da sagt, und der erzählte 10 Minuten und ich sollte dann irgendwie, ich übersetze und sagte, alt. Ja, es ist irgendwas Besonderes. Ja,
sehr schön.
Schlimm, ja. Ganz schlimm.
Okay, Rimini, also gut, machen wir nicht.
Das ist Rimini für mich.
Dann machen wir das nicht.
Nee, das lassen
wir. Aber ich dachte, Rimini wäre total enttäuschend. Das ist das, ich weiß nicht, mir fällt kein Vergleich ein. Also, ich weiß nicht. Dass alle sagen, oh, da muss man gewesen sein und so weiter. Und dann ist man da. Also ich war ja noch nie da. Und
ich auch nicht.
Es ist einfach nur überlaufen und so mit diesen hässlichen Neubauten da zum Teil da am Strand und so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir damals in Rimini waren oder vielleicht. Also ich meine die Stadt, wo wir mit dem Il Professore da waren. Ich meine, es wäre Rimini gewesen, aber ich bin mir nicht sicher. Boah, es gibt jedenfalls nichts drüber zu erzählen, es ist einfach nur alt und große Gebäude. Also es war damals eindrucksvoll.
Vielleicht war da einfach nur im Osten mit eurem Opel oder so.
Im Osten
von was? Nach Roland Kaiser.
Kaiserzone.
Und ich habe es nicht verstanden und konnte nicht mitsingen.
Ja, genau. Ja, was haben wir denn sonst noch schon? Ich dachte, ihr seid empathisch genug, mich zu fragen, wie es war. Aber
ach so, gut, ja, wie war es denn? So,
du warst doch vor so langer Zeit da, als der Gott da die Insel gefunden hat.
Ach so, ja,
hat.
Richtig, genau. Also man kann das schon machen. Also Rodos, kennt ihr alle, ne? Oder Rodos
ja,
war der?
Klar.
Ja, Rodos kann man wirklich. Also es ist immer eine Reise wert. Rodos Stadt, UNESCO-Weltkulturerbe, heißt es so? Welterbe oder Welt? Gibt es einen Unterschied zwischen Welterbe und Weltkulturerbe?
Was ist denn? Der Ballermann ist nur Welterbe, ich glaube Kultur nicht.
Kultur nicht, aber es ist viel Kultur trotzdem. Ja. Viele alte Steine auch dort, ja, also Rodos Stadt, also das Rodos, also die Hauptstadt von Rodos heißt Rodos. Ja, und dort ist es schon toll, so mit diesen Mauern dort, ja, was, glaube ich, byzantinisch alles, oder? Ja, ich meine ja.
Der Großmeisterpalast, wenn ich das richtig gesehen habe, waren das nicht die Tempelritter oder wer war da? Ja, irgendjemand von denen. Malteser.
Nee. Irgendein großer Meister. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist die eine Zeit, die sich dort abgespielt hat, dann natürlich die Zeit von Zeus und so. Ja. Dort hast du ja noch die Akropolis in Lindos zum Beispiel. Wunderschöner Ort, Lindos.
Ja.
Alte Stadt, die sich so an einen Bergrücken schmiegt und ganz oben dann auf dem Gipfelgrat sozusagen dann die Akropolis, die alte Akropolis. Mit Resten von, die zurückgehen bis 500, 600 Jahre vor Christus.
Ja. Was denn? Bist du jetzt mit dem Esel raufgeritten? Das haben wir doch letztes Mal diskutiert.
Das macht man nicht. Also
Gut. Das ist dort tatsächlich verbreitet, dass so die Touris dann halt so mit den Eseln dort hoch, aber das ist nicht schön. Nee. Möchte kein Esel auf Rodos sein. Nee. Möchte überhaupt kein Esel sein.
Ich wollte gerade sagen, das Esel sein ist, glaube ich, völlig überwertet. Ja. Es gibt übrigens auch auf der anderen Seite, also wenn du jetzt genau von Lindos auf die andere Inselseite gehst, da gibt's auch noch so eine alte griechische Ausgrabungsstätte, wo also wirklich eine alte Stadt so sich leicht den Hügel hochzieht, wo man also wirklich auch noch das Badehaus sieht, die einzelnen Häuschen, Geschäfte und natürlich den Tempel und so weiter. Das fand ich damals am beeindruckendsten auf Rhodos. Das ist ein bisschen weit ab von den Touri-Ecken, aber total, du siehst diese ganze Struktur des ganzen Ortes. Das war, fand ich damals sehr toll.
Okay, wie heißt das?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, bei Kamiros ist das irgendwo.
Okay.
Also genau, wirklich andere Inselseite.
Ja, okay, alles klar. Habe ich nicht gesehen. Ja, aber jetzt sind wir alle wieder da.
Genau.
Ja, hättest du mir ja vorher gefragt.
Ja, hätte ich mal vorher sagen müssen. Ja, nächsten Mal. Genau. Ja. Was sind denn noch so für Themen? Natürlich Spritpreise, Energiepreise. Nach wie vor das, was hier im Land, also ja, dort übrigens auch. Dort auch ganz schön teuer, wollte ich gerade sagen. Also die Griechen. Ja. Steht uns da nichts nach, griechische Regierung.
Weltweit,
ja. Klar, ja.
Ich war jetzt erstaunt, dass ich letztens gelesen habe, dass die Gaspreise, über die wir uns ja im Moment zu Recht aufregen, beziehungsweise geschockt sind, dass es so hoch ist, dass die im Jahr 2008 sogar höher waren als heute. Ja. Und wir ja im Moment eigentlich das Gefühl haben, so teuer war es noch nie und das kann gar nicht mehr weitergehen und so weiter. Aber tatsächlich vor einigen Jahren war es schon mal auf diesem Niveau.
Und ich habe ein Video jetzt bekommen und zwar, das siehst du, wie so Taxifahrer und Spediteure in den 60er Jahren total auf die Barrikaden gehen. Westdeutschland offensichtlich, also glaube in der DDR hätten die das gar nicht gedurft, also Westdeutschland offensichtlich. Und die protestieren, dass der Spritpreis da gerade irgendwie auf 60 Pfennig angehoben wurde pro Liter. Und da protestieren die total und sagen, oh, das geht überhaupt nicht und das und der Kommentator, der das Ganze so auch also zeitgemäß dort kommentiert aus dieser Zeit, sagt, ja, und das kostet die Wirtschaft so und so viel und das wird alles zusammenbrechen und so weiter. Das vermittelt so ein bisschen den Eindruck, früher war alles besser, ja, wenn die früher gegen 60 Pfennig pro Liter demonstriert haben, aber dann habe ich mich mal ein bisschen belesen, dass das ja ein bisschen in die Irre führt, weil der Nettoverdienst je geleisteter Stunde hat sich seitdem ver-14-facht. Ja, ui. Also von uns allen. Also von die, wir verdienen viel, viel mehr als die Menschen damals und insofern muss man das eben ein bisschen ins Verhältnis setzen und da hat eben damals war das nicht so günstig, wie man aus heutiger Sicht denkt.
Das ist ja wirklich, das finde ich immer die interessantesten Statistiken, wenn man das so wirklich in Relation sieht, also Durchschnittsgehalt immer, es gibt natürlich einige, die sehr viel mehr verdienen, es gibt viele, die weniger verdienen, aber wenn das als Durchschnitt sieht über die Jahrzehnte, wie lange musste man arbeiten, um ein Brot zum Beispiel zu bekommen oder ein Stück Fleisch oder den Fernseher zu kaufen oder das Auto oder ähnliches und da sieht man ja schon, dass eigentlich fast alles sehr viel günstiger geworden ist, also man im Durchschnitt alles schon reicher geworden ist.
Rechne mal, 14 mal 60 Pfennig, also das ist schon irre.
Wahnsinn, ne? Also, ja, schon erschreckend.
Jo, was machen?
Ja, neuer Bundestag diese Woche, ne? Also hier erste Sitzung und eigentlich ist jetzt im Moment alles in der Übergangszeit. Frau Merkel nur noch amtierend.
Ja.
Und da fand ich die Schlagzeile diese Woche schön, dass die Bild-Zeitung jetzt enthüllt hat, was mit ihren ganzen Blazern passiert. Also mit den, die sie ja in allen möglichen Farben hat, mit den großen Knöpfen. Mal Tasche links, mal da größer, die Tasche ein bisschen weiter oben, ein bisschen unten. Wisst ihr, was mit den ganzen Blazern passiert?
Nee, Kleiderspende.
Hat die Bild-Zeitung enthüllt. Ganz groß. Ja, was passiert mit den Blazern? Da hat Frau Merkel gesagt, ja, die kommen in die Kleidersammlung, aber so wie die letzten Jahre auch schon. Sprich, das sind ja, die hat sie ja nicht alle behalten, sondern immer wieder ein paar weggeschmissen und ein paar neue dazu. Also total unspektakulär, aber ich habe draufgeklickt. Ich habe die Schlagzeile genommen und gelesen dann hinterher.
Aha. Ach so, ja. Einfach Kleidersammlung.
Einfach total unspektakulär, so wie jeder von uns es machen würde. Angela Merkel enthüllt das Geheimnis ihrer Bläser. Wo kommen sie hin?
Aber ich dachte, das ist ein Knaller. Also kaum ist der Julian Reichelt weg bei der Bild-Zeitung, dann kommen ja solche Stories, solche langweiligen zutage.
Total. Nix dahinter.
Ja, tatsächlich. Guck mal, wir sind immer noch hier. Julian Reichelt ist inzwischen weg. Sehr spannend, Chefredakteur der Bild-Zeitung, der ja hier ab und zu auch mal Thema war in unserem kleinen Podcast. Aber gut, müssen wir uns ja jetzt nicht weiter mit auseinandersetzen. Ich glaube, das war ganz spannend. Da gab es dann doch nochmal eine Story. Also hier in Deutschland war das alles soweit geklärt. Ja, wurde verwarnt wegen angeblicher, wie hat der Spiegel geschrieben? Gefeuert, gevögelt. Wie war denn das?
Gefeiert.
Keine Ahnung. Ja, also.
Gefeiert, gefördert, gevögelt. Gefögelt und dann gefeuert.
Ja, irgendwie gefördert, gevögelt, gefeuert, glaube ich. Gefördert, gevögelt, gefeuert. So in etwa war die Reihenfolge. Das wäre wohl so ein Stück weit seine Art der Mitarbeiterführung, also zumindest der weiblichen Mitarbeiterführung. Das konnte ja dann vor 3-4 Monaten alles noch ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden und die Bild-Zeitung hat gesagt, ja, wir haben das untersucht, also der Springer Verlag, und sind zu dem Ergebnis gekommen, es gibt eine zweite Chance. Und jetzt gab es noch eine Veröffentlichung, interessanterweise in den USA. Wie kam es dann? Micha, du hast mir das erklärt in der Sendung, ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, warum das jetzt ausgerechnet in den USA veröffentlicht wurde und dann bisher ja Wellen schlägt.
Das ist eigentlich ganz spannend bei der Nummer. Also es gibt in Deutschland eine Verlagsgruppe, das ist Ippen. Die haben mehrere Tageszeitungen, die haben im Ruhrgebiet, glaube ich, so ein paar Sachen und die haben vor allem auch in München die TZ, was eine große Boulevardzeitung ist in München. So, und diese Ippen-Gruppe, die hat ein Rechercheteam. Und zwar haben sie das damals von BuzzFeed übernommen. Also BuzzFeed ist ja so eine Webseite gewesen. Und da hat Ippen diese Webseite und das Team aufgekauft und dann wurde irgendwann BuzzFeed wieder geschlossen und deswegen gab es dann das Rechercheteam, sowas, was man sonst immer kennt hier, NDR, WDR, Tagesschau, haben zusammen gemeinsam mit der SZ irgendwas gemacht und so weiter, kommen ja immer mal so Panama Papers oder sowas raus. So ein Rechercheteam wollte man da offenbar auch haben und das gibt's eben auch bei Ippen. Die haben dann die gesamte Geschichte über Julian Reichelt nachrecherchiert, haben mit ganz vielen Frauen gesprochen, die da bei der Bild-Zeitung unter Julian Reichelt gelitten haben und ja, das Ergebnis nicht, ne? Dieser Recherche... Ja, anscheinend so. Also gelitten in dem Sinne, dass sie sich da ausgenutzt fühlten. Also zumindest haben sie es ja gegenüber dem Rechercheteam so gesagt.
Ja, das war halt ja, jetzt schon wieder ein bisschen fertig gemeint, dass die eine oder andere vielleicht unter ihm auch Spaß hatte.
Ach so, ja, so meinst du das, ja.
Das ist jetzt noch am Rande.
Aber in der Gesamtsumme fanden, sie sind ja wohl dann nicht ganz so toll. Jedenfalls, dieses Rechercheteam wollte eigentlich das dann veröffentlichen. So war es auch die ganze Zeit immer abgesprochen und geplant. Und dann hat der Verleger Dirk Ippen gesagt, nee.
Die den Kopf schütteln, ja, die Christine.
Was bist du?
So unglaublich, entschuldige.
Über dich ja, oder über diese Soap Opera? Ach so, ja.
Wir also, sehen der uns Verleger zwei Dirk, wir sehen ja den Michael Klein nicht. Der Michael Klein ist ja in Köln, in Hilden. Ja, deswegen.
Ja.
Wärst du jetzt hier
Kopfschütteln
drin?
Würde ich nur am Luftzug mitbekommen. Da müsste heftiger
ja spielen. Aber entschuldige, ich wollte deine Ausführungen nicht unterbrechen.
Ja. So, also es ist wirklich ein kleiner Krimi. Dirk Ippen, der Verleger, hat dann gesagt, nee, diese Recherche veröffentlichen wir nicht. Das könnte ja doof aussehen, weil wir sind ja mit unserer TZ in München ein Konkurrent der Bild-Zeitung. Und das ist dann irgendwie blöd. Das war das Argument. Wahrscheinlich so, dass man immer ein bisschen Schiss hatte, sich mit der Bild-Zeitung anzulegen und dem großen Springer Verlag. So, also wurde das nicht veröffentlicht hier in Deutschland. Und dann gibt es wohl aber einen Medienjournalisten bei der New York Times, der war früher bei BuzzFeed und war in diesem Rechercheteam mit drin. Also das heißt, es gab persönliche Beziehungen da zu dem Rechercheteam und der hat das dann in der New York Times veröffentlicht und das ist in den USA so besonders spannend, weil nämlich der Verlag der Bild-Zeitung, der Axel Springer Verlag, der möchte in den USA ein renommiertes Magazin namens Politico kaufen. So, und wenn dann Politico jetzt natürlich an Axel Springer geht, wo man offenbar so eine etwas merkwürdige Geschäftskultur hat, wo der Chefredakteur auch solche komischen Sachen machen darf, das findet man natürlich im Zuge der MeToo-Debatte gerade in den USA sehr befremdlich. Ja. Und deswegen hat das in den USA so große Wellen geschlagen. Und dadurch wurde dann hier in Deutschland bekannt, dass der Verleger Ippen die Recherche gestoppt hat und nicht veröffentlicht hat. Und damit machte das dann nochmal die zweite Welle. Und als dritte Welle eben war dann klar, für Springer ist Julian Reichelt dann doch nicht mehr haltbar, weil man eben in den USA auch keinen Ärger haben will. Und deswegen musste Julian Reichelt dann gehen.
Spannend. Total spannend. Ja. Aber was investigativer Journalismus so am Ende doch bewirken kann. Ja. Das gibt ja auch das andere prominente Beispiel, also was in Russland der Alexei Nawalny ist, das ist ja im Westen der Julian Assange, das ist dieser WikiLeaks-Gründer. Das heißt, weil er eben auf seiner Plattform WikiLeaks unbequeme Wahrheiten ausgesprochen hat und veröffentlicht hat, sitzt er seit Jahren im Gefängnis in London. Vor kurzem sind da sogar Unterlagen aufgetaucht, die belegen, dass Julian Assange von der CIA getötet werden sollte. Also die Pläne waren schon komplett ausgearbeitet und sind in irgendwelchen Zufällen gescheitert. Ja, und da entscheidet man gerade in London jetzt erneut vor Gericht, wie gesagt, der sitzt seit Jahren im Gefängnis, darüber, ob Assange an die USA ausgeliefert wird. Ja, also spannend, also dass es eben nicht allen investigativen Journalisten gut geht und nicht nur solchen, die in Russland unterwegs sind oder in China oder wo auch immer, sondern das gibt es eben leider auch im Westen. Ja, das ist in dieser Woche auch passiert. Ja.
Was ist denn da jetzt die Anklage? Es war ja früher, sollte er nach Schweden ausgeliefert werden, weil es da Vorwürfe gab, dass er eine Frau oder zwei, glaube ich, sogar vergewaltigt oder sexuell belästigt haben sollte. Mhm. Und das war ja das erste große Thema. Und in den USA ist er jetzt aber wegen wahrscheinlich Spionage und Geheimnisverrat oder was wollen die denn
genau,
haben?
Genau,
ne?
Genau. Das erste, also es gab ja direkt, ich glaube, wir hatten hier im Podcast vor vielen, vielen Monaten schon mal drüber gesprochen, es gab ja direkt einen Sonderbeauftragten der UNO Menschenrechts, keine Ahnung, irgendein UNO Menschenrechtskomitee, weiß ich genau, wie dieses Gremium heißt. Also tatsächlich was ziemlich Offizielles. Das ist ein Schweizer, der kommt aus der Schweiz, der hat diesen Fall untersucht und mit ganz vielen Zeugen gesprochen und ganz viele Unterlagen gesichtet und so weiter und so fort. Und der kam ja zu der Einschätzung, dass diese Anklage mit den Frauen komplett konstruiert war. Also er hätte angeblich zwei Frauen vergewaltigt, sie hätten ihn angezeigt. Die haben wohl ihre Anzeigen dann wieder zurückgenommen. Es ging wohl nur darum, dass die Angst hatten, von ihm mit AIDS angesteckt zu werden. Er hatte keinen AIDS, aber die wollten von ihm irgendeinen AIDS-Test und da hat er ihm gesagt, nee, das mache ich nicht. Und so kam das alles zustande und die Geheimdienste haben dann tatsächlich in Zusammenarbeit mit staatlichen, offiziellen staatlichen Stellen und eben dann auch der Justiz in Schweden ging das ja los und dann Großbritannien, USA. Also die haben es dann tatsächlich geschafft, ihn dort darstellen zu lassen als Vergewaltiger, was so faktisch nicht stimmte. Und dieser Sonderermittler der UNO, der hat das eben ziemlich lückenlos aufgeklärt, dass dem nicht so war und daraufhin hat man eben diese Anklagen und diese Vorwürfe auch fallen lassen gegen ihn und jetzt ist es, wie du sagst, das Thema Hochverrat und in London sitzt er quasi im Gefängnis, weil die Briten sagen, ja, wir glauben schon, dass der schuldig ist deswegen, also logisch, die halten da natürlich zu ihrem Partner oder zum großen Bruder USA. Das einzige Problem ist, wenn sie den jetzt ausliefern würden, da gibt es wohl irgendwelche wie sagt man das, also gibt es irgendwelche ärztlichen Atteste und der ist ja wohl in einem ziemlich schlechten Zustand auch, dieser Nawalny hätte ich fast gesagt, dieser Julian Assange. Gibt es irgendwelche Atteste, die dann sagen, naja, der wird das wahrscheinlich dann in den USA nicht überleben, weil das ist Gott, der Riesenprozess und ihm drohen ja da bis zu 175 Jahre Haft und hast du nicht gesehen. Und nochmal, das alles deshalb, weil er Wahrheiten ausgesprochen hat. Also er hat jetzt nichts Böses getan, er hat jetzt keinen einzigen Menschen ein Haar gekrümmt oder was auch immer. Er hat eigentlich nur auf seiner Plattform etwas veröffentlicht, was die USA nicht gut finden, was sie ungern veröffentlicht haben wollten. Und es sind ja auch Wahrheiten. Er hat ja quasi Mitschnitte von irgendwelchen Gesprächen und so weiter und so fort. Also es sind ja wirklich Wahrheiten, die dort veröffentlicht wurden. Und dafür sitzt er im Gefängnis. Seit Jahren isolationshaft. War ja vorher dieses ganze Hin und Her mit der Botschaft. Ich glaube, Ecuador war er vorher. Und dann haben die gesagt, nee, wir wollen das nicht mehr. Ja, also das ist jedenfalls ein spannender Fall. Und auch das in dieser Woche wieder aufgenommen, dieses Verfahren, ob Julian Assange ausgeliefert wird an die USA. Ja oder nein? Man muss es immer mal erwähnen, weil, wie gesagt, wir tun ja immer so, als würden wir hier die großen moralischen Leuchttürme sein in der Weltpolitik. Aber dem ist leider nicht so. Auch wir haben unsere Leichen im Keller. Ja, das war ein kleines Statement. Können wir jetzt die Stimmung bitte wieder heben?
Aber da ist irgendwie, der Fall ist auch super komplex und kompliziert, weil also auch ehemalige Mitstreiter von ihm haben sich ja auch alle losgesagt und so. Also das ist irgendwie so ganz dubios. Also ich habe da noch so nicht wirklich eine richtige Meinung zu, muss ich gestehen. Immer noch nicht. Naja. Ja, Stimmung heben. Angelo Kelly hat eine Glatze.
Ja, toll. Ja.
Nee. Aber es hat wohl schockiert, ne? Sieht auch ziemlich beknackt aus irgendwie bei ihm, aber es war glaube ich, es war keine echte, ne? Er hat nicht wirklich abrasiert, sondern
so eine
Gummimatte
drüber.
Ja,
tatsächlich. Was ich, weil jetzt von Angelo Kelly zu zwei wirklich gut aussehenden Menschen, Christian Lindner wird heiraten, hat seiner, wie heißt der, Franka sowieso, einer RTL-Reporterin.
Lehfeld?
Lehfeld, glaube ich, ne? Ist irgendwie RTL-Chefreporterin in Berlin, irgendwie im Studio, im Hauptstadtstudio oder wie auch immer. Und ja, die beiden wollen heiraten. Ist das nicht schön? Ja, sie haben lange sondiert, 3 Jahre sondiert und jetzt tatsächlich sind sie im Stadium der Koalitionsverhandlungen und dann müssen wir gucken. Ja.
Da gibt's schon ein Koalitionspapier? Weiß man schon, was? Also
ich weiß nur, dass der Antrag wohl mit knapper Mehrheit angenommen wurde. Also das hat funktioniert. So. Ja. Und du hast so ein.
Werden die Hochzeitsfotos auch so in Schwarz-Weiß sein, wo sie dann so sinnend irgendwie gen Horizont schauen?
Du hast ein schönes Wort gesagt dazu heute. Diese Fotos werden Instagrammable sein. Und dieses ganze Paar ist so Instagrammable.
Die sind sehr hübsch.
Die sind wirklich sehr hübsch
miteinander. Sie
sind so
Instagrammable. Ja. Das ist heutzutage wichtig. Ja. Also ich fühle mich selbst
nicht Instagrammable. Man weiß gar nicht, ob man das glauben kann. Ja, das ist zu schön, um wahr zu sein. So Instagrammable Leben. Ach, herrlich. Ja. Christian Lindner und Franka.
Ach, schön.
Sowieso.
Ja. Er hat ja auch einiges dafür getan. Also hier Haare, Zähne, Augen und so weiter. Ja, hat er gemacht.
So, ja, was haben wir sonst noch in dieser Woche? Ich weiß nicht, wir können ja jetzt schon mal langsam zu... Ach so, kurz, warte, natürlich kulturelle Orientierung, das ist doch auch noch wichtig. Hat jemand irgendwas gelesen, irgendwas gesehen, was ihm aufgefallen ist, vielleicht was er hier gerne weitergeben möchte als kleine oder gerne auch große Empfehlung, Christine?
Nee.
Was, wie, nee?
Hab ich, nein.
Hast du nicht?
Ich hatte ja Sturmschäden mal wieder, also wir hatten in Sachsen den ersten großen Herbststurm und da hat es bei mir wieder einige Bäume umgehauen. Insofern beschäftigt mich das dann Schweinepest, also hier afrikanische Schweineseuche ist ja gerade, da bin ich jetzt im Seuchengebiet. Das ist wirklich blöd, weil ich habe ja nur zwei kleine Minischweine. Da besteht jetzt Stallpflicht. Das interessiert jetzt den normalen Menschen nicht, aber wenn du Minischweine als Hausschweine hast, dann musst du dich halt kümmern, hast jetzt Stallpflicht und du kannst ja so zwei Schweine nicht plötzlich irgendwo einsperren. Das heißt, da musst du auch ein bisschen bauen und machen und gucken. Insofern hatte ich jetzt keine Zeit zu lesen und Fernsehen zu gucken, bin ich ehrlich. Ja.
Ist das ansteckend irgendwie, das Schweinepest? Nee, das nicht. Also auf den Menschen nicht?
Nein, auf den Menschen nicht, aber unter Schweinen halt, also Wildschweinbestände. Es wurde bei uns im Landkreis wurde es festgestellt, weil sie eine Wildschweinrotte gejagt haben und da wurde es bei zwei Tieren festgestellt und da wird ja dann um, keine Ahnung, so und so ein Radius wird dann richtig in solchen Gebiet verhangen, weil die ja Angst haben, dass es in die Hausschweinbestände geht, also in die Landwirtschaftsbetriebe quasi, weil die müssten ja dann die ganzen Betriebe keulen und das wäre ja ein riesen wirtschaftlicher Schaden, das kann man sich gar nicht so vorstellen, weil der normale Mensch beschäftigt sich ja auch nicht so sehr damit, wo jetzt sein Leberkäse und sein Fleischsalat herkommt. Aber wenn so ein Bauer damit, keine Ahnung, 1000 oder 2000 oder 3000 Schweinen betroffen ist, das ist ja ein riesenwirtschaftliches Desaster für den Bauern, aber natürlich dann letztlich auch für die Ernährung. Ja, also für uns alle quasi.
Wie geht denn das? Wie geht denn das? Wirst du dann informiert? Also bist du irgendwo eingetragene Schweinehälterin?
Genau, ich bin
oder,
richtig,
oder?
Ich habe richtig eine Kennziffer beim Veterinäramt. Also ist alles gemeldet.
Das heißt, du musst die Minischweine anmelden?
Du musst die offiziell anmelden. Ah, ja, okay. Da stand letztens so ein Rentner, wie der Micha auch gleich fragt, Rentner bei mir am Zaun. So haben sie eigentlich angemeldet. Ich dachte, Mensch, haben sie denn keine Ahnung? Sorgen? Ja, du musst dich richtig, offiziell anmelden beim Veterinäramt, dann kriegst du so eine Kennziffer. Kostet irgendwie, im Jahr, also Hühner musst du auch anmelden. Ich glaube, Hühner und Schweine zahle ich, 5 € im Jahr. Ah. Und dann hast du halt so Auflagen. Also, und gerade, es geht ja größtenteils darum, dass eben, wenn so eine Seuche ausbricht, dass das alles kontrolliert werden kann. Und ich hatte vor ein paar Wochen, also es ist aber wirklich schon länger her, hatte ich mal einen Anruf vom Veterinäramt. Da haben die dann wirklich auch genau nachgefragt. Okay, wir wissen, sie haben jetzt keinen landwirtschaftlichen Betrieb im Sinne von, dass sie da irgendwie Wurst draus machen, aber sie halten halt 2 Schweine. Wie halten sie die denn genau? Das wollten die schon genau wissen. Und dann gibt's halt so richtig Auflagen. Und wenn die Seuche, also diese Schweinepest, die afrikanische, wenn die ausbricht in dem Umkreis, und dann musst du dich eben auch an die Auflagen dann halten.
Das heißt, wo hast du die jetzt? Im Wohnzimmer?
Nein. Ich habe noch so ein altes Gartenhaus quasi auf dem Grundstück mitstehen. Und dort musste ich die jetzt richtig alt einstallen, weil Stallpflicht. Und bei uns, also bei mir in der Nähe, ist ja das Moritzburger Wildgehege. Mhm. Das ist so, also so Landkreis Meißen, so eben so ein Wildgehege, die so Wölfe haben und so weiter. Und da gab es ja einen riesen Terrain mit den Wildschweinen, weil die dort auch ein großes Wildschwein, also so einen Wald abgezäunt haben, wo die Wildschweine gehalten werden. Und die müssen richtig geschossen werden, weil die Wildschweine nicht einstallen können, weil die ja das nicht gewohnt sind. Also du kannst ja so ein paar Wildschweine nicht plötzlich irgendwo einsperren. Das sind ja auch große, wehrhafte Tiere. Ja. Und die werden jetzt wohl wirklich, also es gibt irgendeine Petition, die das verhindern wollen, aber die werden wohl wahrscheinlich wirklich abgeschossen, einfach aus solchen Schutzgründen.
Freuen sich die Wölfe.
Ach, okay.
Ich weiß nicht, ob die das.
Ich auch nicht so machen.
Nein, ich bin ja nicht mehr. Nein, das ist traurig. Das ist überhaupt.
Also ich hatte wirklich ein bisschen. Ich meine, Schweini, guck mal, wann haben wir den?
Schweini, da waren wir noch verheiratet. Ach, das war. Oh Gott, da waren wir ja noch zusammen.
Da hast du Glück gehabt.
Ewig her, ja.
Wärst du auch eingestallt worden?
Wäre ich jetzt auch weg, ja.
Wann war denn das? Das war doch zur Fußball.
Also Fußballwärme. Haben wir ein kleines Schwein, wirklich ein kleines Minischwein. Und zwar wegen Schweini. Da war doch Schweini. Das war die WM der Schweini 2014. 2016? Ich weiß, nee, 2014.
Schweini ist jetzt 7.
2014 oder 2010 sogar. Nee, Schweini ist 7, dann war es 2014. Dann muss es 2014 gewesen sein, ja,
okay.
Na klar. Ja.
Dann, genau,
zur WM, richtig.
Genau. Ja. Und wenn du den dann so lange hast, also ich meine, ich habe den ja damals geholt, da war der 8 Wochen, also wirklich klitzeklein, und dann hat er ja auch das erste Jahr so mit im Haus gewohnt, und dann hat er eine Frau gekriegt, die Rosalie. Ja. Und die habe ich ja jetzt nun seit, Schweini eben seit 7 und Rosalie seit 6 Jahren. Du hängst ja da dran, das ist wie ein Hund. Also da, und wenn dann so eine Schweinepest ausbricht, machst du dir ja wirklich Gedanken, weil wenn das Amt, ich meine, letztlich, die, also im Zweifel keulen sie die und nehmen sie dir weg, und da fragt dann auch keiner. Insofern war ich da schon ein bisschen aufgeregt und musste da ein bisschen bauen und umstrukturieren, weil ich da wirklich ein bisschen Angst hatte, muss ich mal ehrlich sagen.
Okay, und Schweini und Rosa. Ja. Um Gottes Willen. Es gibt ja trotzdem viele Schweine, die auch gegessen werden. Ich habe einen total spannenden Beitrag gesehen in dieser Woche. Und zwar ging es da um Niedersachsen. Und Niedersachsen hat, das wusste ich nicht, wohl die größte Schweinedichte Deutschlands. Also dort gibt es die meisten Nutzschweine und so weiter. Und die werden natürlich dort in Riesenställen gehalten. Und das ist alles nicht wirklich schön. Und da ging es in erster Linie um die Probleme der Schweinebauern, dass das jetzt immer weniger lukrativ wird, etc. etc. Aber immer mehr diskutiert wird ja hierzulande auch das Thema Tierwohl. Und wo kommt mein Schwein her? Wo kommt mein Schnitzel her? Und was weiß ich, meine Lende, etc. Und die wollen sich da tatsächlich anpassen, diese Schweinebauern zum Beispiel in Niedersachsen. Also die wollen schon gerne investieren und sagen, okay, wir möchten raus aus diesen beengten Ställen, wir möchten gerne uns öffnen, wir möchten den Schweinen mehr Platz schaffen, mehr Freiraum geben, um eben zum Beispiel auch in diesen Tierwohl-Rankings weiter hochzukommen, um eben dann eben auch in Zukunft den Schweineabsatz an hiesige Supermärkte oder Supermarktketten zu gewährleisten. Und das ist verrückt. Dann gehen die mit so einem Projekt, gehen die zum Amt in Niedersachsen und sagen, hier, möchte gern größere Stelle, luftigere Stelle, möchte Auslauf für meine, Freilauf für meine Schweine und so weiter und so fort. Und dort kriegen die regelmäßig vom Amt zu hören, sie können die Unterlagen gleich wieder einpacken. Das wird in Niedersachsen nicht erlaubt, eine solche Haltung, eben wegen der Seuchengefahr. Das heißt, sie dürfen gar keine Offenstelle bauen und gar keine Freigehege und so, was man sich eben vorstellt, dass die Schweine ein bisschen glücklicher, ein bisschen besser aufgehoben sind. Das dürfen die dort gar nicht, weil dann eben das Amt sagt, nö, das genehmigen wir nicht aufgrund von solchen Auflagen, die nicht nur jetzt temporär gelten, sondern grundsätzlich dort wohl gelten. Und deswegen
Naja,
aber sagt es ist der ja Schweinebauer, dann bleibt alles so, wie es ist.
Naja, das ist aber auch nicht von der Hand zu weisen. Und das mit der afrikanischen Schweinepest, das gibt es ja schon, ich glaube, vor 3 Jahren oder so ist es das erste Mal aufgeploppt. Also so die Veterinäre, die beschäftigen sich ja schon länger damit und die wissen ja, dass das kommen wird. Und wenn sowas ausbricht, was machst du denn dann plötzlich? Dann hast du da, keine Ahnung, 5000 Schweine auf irgendeinem Feld stehen. Also die kannst du dann nur keulen, weil du kannst die nicht einstallen. Das ist schon ein schwieriges Thema.
Schwieriges.
Wir müssen alle ein bisschen weniger essen. Ich glaube, das ist das Einzige, was helfen würde.
Fisch auf Rhodos zum Beispiel. Sorry. Wir haben den Fisch unseres Lebens gegessen dort. Ach, sensationell. So frische Dorade. Wisst ihr, wie das schmeckt? Und dann gehst du da rein und dann siehst du die Dorade, so eine Auslage. Ja, das zeigt dir dann so die griechische Restaurantbetreiberin. Und dann gibt sie die Dorade, die du dir ausgesucht hast, die wahrscheinlich 3 Stunden vorher noch im Mittelmeer geplanscht, gibt sie dann so dem Opa mit so einem großen Rauschebart und der steht wirklich draußen. Das Wetter war ja toll, 24, 25 Grad. Der steht dann wirklich draußen mit einem riesengroßen Holzkohlegrill und dann grillt der die Dorade dort und dann ein bisschen Gemüse dazu, ein paar Grillkartoffeln noch. Sensationell. Also es braucht eigentlich kein Fleisch. Es geht auch so.
Ein bisschen weniger. Toll. Man muss ja nicht immer so absolut sein.
Ja.
Ja, und es kommt ja bald wohl auch dieses Zuchtfleisch, ne? Da sind sie ja auch schon relativ weit. Also ist Fleisch eigentlich von der Konsistenz her, von allem, von den Inhaltsstoffen, aber kommt eben nicht vom Tier, sondern aus dem Reaktor.
Aus dem 3D-Drucker.
Sozusagen, genau. Sag nichts gegen 3D-Drucker, ich liebe meinen.
Okay. 3D-Drucker? Was macht man denn damit?
Ich drucke unseren Haushalt komplett neu. Ich habe jetzt tatsächlich seit ein paar Wochen einen 3D-Drucker eigentlich hier für die Firma angeschafft, weil wir so bestimmte Ersatzteile brauchten und so. Und ich habe dann mal festgestellt,
braucht ihr Ersatzteile? Also mich hat ja eine Wetterfirma eigentlich, ja?
Genau.
So. Genau. Aber für Wetterstationen zum Beispiel. Wenn du dann irgendwo das an einer bestimmten Stelle montieren willst, wo es nicht den richtigen Halter für gibt und so weiter, da sind wir dann drauf gekommen, ja, das kann man sich drucken, das funktioniert super. Man kann auch zum Beispiel für Sensoren, für die Temperaturmessung bestimmte Schutzgeschichten machen und so. Also das funktioniert großartig und dann ist mein werter Ehemann auf die Idee gekommen, dass der sagte, du hör mal, hier bei der Lampe, da wackelt's, kannst du da nicht mal was machen? So und zack, wird es gedruckt. Dann ist irgendwann eine Dichtung kaputt gegangen von der Lüftungsklappe hier, von der Küche. Das drucken wir selbst. Dann unten an den Heizungsrohren hast du ja immer so diesen hässlichen Übergang zum Boden. Ja, auch das drucke ich inzwischen. Also insofern, bald ist unser Haus, glaube ich, komplett aus Plastik bestehend, weil ich alles gedruckt habe.
Komplett. Also ich weiß noch, der Uwe, war mal mein Mitbewohner, wir haben mal eine Weile zusammen gewohnt, ist ein Freund von mir und der hat sich auch so ein Ding gekauft und der hat da ewig, und das ist wirklich ein pfiffiger Kopf, also Uwe kann wirklich, der kann alles und wenn mal irgendwo irgendwas kaputt ist, der kann alles bauen und der an diesem 3D-Drucker hat er aber ewig gebastelt und gefriemelt, bestimmt 2 Wochen, bevor da irgendwann mal irgendwas Sinnvolles bei rauskam und dann hat er mir aber so Kleines und mit meinem Namen und so mit kleinen Einhörnern wie so kleine Lichterketten gemacht und so. Also ja, kannst du echt einen Scheiß machen, ne? Aber erstmal hat er da echt lange gefriemelt, um das System zu verstehen.
Habe ich auch. Also tatsächlich, dieses Ding kam fertig zusammengebaut, das auf jeden Fall. Und die sind auch gar nicht mehr so teuer. Also ich habe jetzt auch nicht den teuersten genommen. Ich glaube, der kostete jetzt sowas um die 300 Euro. Und das war aber schon so, man zahlt erstmal Lehrgeld, nämlich in Form von Stunden. Also bis dann dieses Material so richtig unten auf der Platte haftet, dass es nicht dauernd abfällt und dann alles kaputt gedruckt ist und so weiter. Und eben auch sich einzuarbeiten, du kannst ja einerseits irgendwelche Dateien aus dem Internet runterladen zum Beispiel, dass es bestimmte Teile, Ersatzteile und so weiter gibt, dann lädst du die Datei einfach in den Drucker und dann druckt er das fertig aus. Aber wenn du jetzt was Spezielles hast, wie jetzt hier in dem Fall, wo es irgendeine Halterung für eine Lampe sein musste, dann muss man die sich ja in so einem 3D-Programm konstruieren. Und das hat wirklich gedauert, bis ich das raus hatte. Das ist, ja, ich habe mir dann gedacht, so bei dem alternden Gehirn ist es ganz gut, wenn es sich mal wieder mit was Neuem beschäftigt. Und dauert dann wirklich lange, bis man da Erfolgserlebnisse hat, aber dann ist es toll.
Ja. Spannend. Was denn? Ja. Mensch.
Also wenn ihr was habt, ich druck's.
Also ich merke schon, der eine beschäftigt sich mit Schwein, also mit ja. 3D-Druckern. Der Einzige, der noch was liest, bin ich. Also ich habe im Urlaub kurz Marco Polo gelesen, spannende Geschichte, und dann gucke ich Netflix.
Der Reiseführer, Rodos?
Nein, nicht Marco Polo, nein, direkt der echte Marco Polo.
Spannende Geschichte.
Vor 800 Jahren der echte Marco Polo auf seinen Reisen. Weiß nicht, ich wollte das immer schon mal lesen und habe halt gedacht, jetzt machst du das mal. Ich wollte jetzt aber nicht die thematische Hoheit an mich reißen. Aber wir waren ja immer noch gerade im Thema
ist ja schön, dass hier jemand
kulturelle
ist,
Orientierung. Ja, ja, also sehr zu empfehlen, so diese Geschichten, gibt es ja 1000 Autoren, 1000 Romane dazu. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie der den ich gerade lese, heißt. Also es geht auf alle Fälle um Marco Polo und seinen Papa und seinen Onkel und wie die dort beim Großkhan in der Mongolei beziehungsweise in China dann aufschlagen und ganz viele Abenteuer. Und dann habe ich mal geguckt, als ich wieder da war, aus Rodos zurückgekommen, ob es dazu eine Serie bei Netflix gibt. Und ja, es gibt die Serie Marco Polo, Netflix, alles ein bisschen reißerisch aufgemacht und so ein bisschen Sex and Crime und halt so, ne? Also Harvey Weinstein übrigens, wie sagt man, Weinstein oder Weinstein? Harvey Weinstein hat das Ganze produziert, ist mir nur aufgefallen, weil der war ja dann auch in Schlagzeilen und so weiter. Also tatsächlich, es gibt bei Netflix eine Serie über Marco Polo und seine abenteuerlichen Reisen in den Osten und ist aber nicht so mein Favorit, da ist es immer noch The Crown. Wir sind fast durch jetzt. Wir sind jetzt in dem Stadium, wo Margaret Thatcher bei der königlichen, also Margaret Thatcher ist gerade Premierministerin geworden. Mhm. In Großbritannien, die Eiserne Lady, und wird jetzt zum ersten Mal von der Königsfamilie nach Schloss Balmoral in Schottland eingeladen. Und da gibt es dann immer so irgendwelche Prüfungen. Das merkt dann der Gast, der eingeladen wird, der merkt das nicht, dass er dann eben quasi gecheckt wird. Ja, wie ist er so drauf? Hat er Humor? Und kann er sich so den merkwürdigen Sitten und Gebräuchen der britischen Familie, die ja der Meinung ist, prinzipiell die britische Kultur zu repräsentieren und zu verkörpern. Wie reagiert der Gast darauf, wenn es auf die Jagd geht und was weiß ich, wenn die da in Gummistiefeln durch den Schlamm tapsen und so weiter. Also diese Prüfung musste auch Margaret Thatcher über sich ergehen lassen, lernt dabei auch die Königsfamilie, die königliche Familie ziemlich genau kennen über mehrere Tage, und ihr Fazit zu ihrem Mann, das fand ich so süß, ihr Fazit dann von Margaret Thatcher: versnoppt, verstaubt, verblödet, die königliche Familie. Ja, also das war so in etwa ihr Resultat, was sie sich da zurechtgelegt hat. Ja, an diesem Punkt sind wir gerade, und jetzt ganz spannend, was so Dings ist. Na, wie heißt er? Charles trifft jetzt die Camilla, und er trifft aber auch schon die Diana, und ach, ist total spannend. Also ich finde die Serie nach wie vor großartig.
Wie viele Folgen gibt's da jetzt eigentlich noch?
Jetzt ist es fast durch. Das ist jetzt vierte Staffel. Micha, hilf mir jetzt. Ich glaube, das ist jetzt Folge 6 oder 7 in der vierten Staffel. Okay. Müsste jetzt bald durch sein. Die fünfte, die gibt's noch nicht, oder?
Nee, die ist noch nicht. Ich meine, vermute mal, jetzt kann sich wegen Corona ja alles verschoben haben, sonst waren die so immer im Jahresturnus. Müsste eigentlich nächstes Frühjahr irgendwann wieder was kommen, ne? Oder?
Oh Gott, was mache ich denn bis dahin? Ja,
das ist eine gute Frage.
Oh Gott, das
will ich. Ich habe übrigens, also ich kann jetzt auch nichts wirklich anbieten an Medienempfehlungen, aber ich wollte ein Medienerlebnis nachschieben, weil du ja letztens auch den James Bond so gelobt und empfohlen hast. Und tatsächlich, ja, wir waren jetzt also nach 2 Jahren, ach, wahrscheinlich sogar länger, zum ersten Mal wieder im Kino, haben uns tatsächlich getraut, und das war auch alles sehr schön und sehr entspannt, und der Film, muss ich direkt sagen, war super Kinounterhaltung, also hat mir auch echt gut gefallen. Tolle Bilder, tolle Action, Story auch ganz okay und so weiter, und so wie du sagtest, auch ein würdiger Abgang. Was ich bloß wirklich lustig und erstaunlich fand: wir waren das erste Mal ja wieder im Kino, und dieses Kino hatte so, also so ein Multiplex-Ding, ne, wo du 9 Säle parallel nebeneinander hast, und dann unten im Foyer gehst du rein, und wir saßen dann im Saal drin, und ich dachte schon, mein Gott, diese Tür, also weißt du, die macht dann so, die geht so ganz leise zu und macht auf dem letzten Stück dann so Rums. Weißt du, wenn dieser Schließer die Tür so zuhaut. Ja, so, da dachte ich schon so, als so vor dem Film noch keine Werbung lief, wir saßen da drin, ich dachte, oh, wenn da jetzt einer mal auf Toilette muss, das wird aber lustig. So, und dann ging's los. Also erstens, der Film fing an, da kamen dann noch Leute rein, die dann lautstark in ihrer Reihe sich setzten, und der Film lief schon eine Minute, und die diskutierten wirklich laut hinter uns noch hin und her, wo sie die Jacke jetzt hinlegen und was weiß ich. Wo ich schon dachte, so jetzt gleich springe ich auf und da muss was passieren. Dann haben aber schon andere Leute sich aufgeregt, dann war Ruhe. Und dann lief der Film 10 Minuten, da kam eine ganze Truppe von Leuten rein, und die dann auch mit fröhlich noch guten Abend in den Saal grüßten. Und da habe ich gedacht, wie war das denn früher? Durfte man dann, wenn der Film angefangen hat, kommt man da noch rein? Und die Tür machte wieder Rums. So, und dann, also ich schwöre, es war die Hälfte der Leute, die da in dem Film drin saßen, war während des Films auf Toilette. Und jedes Mal natürlich rein, raus, Tür, rum, rum, und jedes Mal. Und wirklich, es war ein ständiges Kommen und Gehen, wo ich gedacht habe, guck mal, das ist wahrscheinlich auch so eine Corona-Geschichte, dass die Leute nicht mehr so lange durchhalten können.
Siehst du? Ja, das kann gut sein. Ja. Bei mir wird es auch schon wieder eng, langsam.
Ja, ich deswegen sage ich es ja.
Vielleicht wart ihr aber auch in der Nachmittagsvorstellung für ältere Herren.
Kann das Nein, sein? Es war bunt gemischt. Also es waren sehr viele jüngere Leute, die ganz hinten saßen. Es war dann ein älteres Ehepaar, das direkt in der Reihe hinter uns saß, wo ich dann auch die lustigen Gespräche mitbekam von ihr, nämlich, Wenn ich jetzt die Brille nicht aufsetze, kann ich dann da überhaupt nicht sehen. So, also,
ach, hast du 3D gemacht, ja?
Ja, wir haben 3D geguckt. Okay. Und so wirklich, und dann so, was ist denn das für eine Werbung? Also sie hat wirklich, du hast das Gefühl gehabt, die Frau war über 70, aber zum allerersten Mal in ihrem Leben im Kino. Es war interessant.
Und inkontinent.
Nee, die ist nicht gegangen.
Ah, die nicht.
Die Älteren halten noch durch. Okay. Es waren die Jüngeren vor allem.
Ja. Also kann man durchaus empfehlen, James Bond 007. Ja, sicherlich aus Sicht der deutschen Feuilletons ist der Film zerrissen worden, aber so als Kinoerlebnis durchaus empfehlenswert.
Völlig in Ordnung, ja.
Weil muss man sich drauf einlassen und weiß man auch, was man kriegt.
Ich habe mir die 23 Euro für das Luxusdinner gespart, also Popcorn, Cola und so weiter. Da bist du ja dann im Nu das los, was du sonst für die Hummerkrabbe sonst wo bezahlst.
Ruckzuck. Was früher ein Ticket für Roland Kaiser gekostet
Richtig. Hat. Richtig. Aber muss sagen, aber das ist das, wovon die Kinos leben. Also man muss es eigentlich kaufen. Die leben ja nicht von den Tickets, die leben von der Cola, von dem und immer diesem Litereimer, den man dann direkt trinken muss.
Ja. Also gönnt euch das, ja, ich weiß, die Welt ist immer mehr Instagrammable, aber ab und zu mal wieder ins Kino gehen. Richtig schön. Ist ja, kann man das so sagen, ein analoges Erlebnis, auch wenn es 3D-mäßig aufbereitet ist.
Ja, man
kann auch 2D gucken übrigens. Richtig. James Bond, geht auch ohne 3D. Ja. Bevor ich jetzt gleich die Tür schmeißen muss, ihr wisst, immer nach der Sendung, weil ich immer so viel Wasser trinke und so viel Kaffee. Christine hat eine Frage, wer diese Frage falsch beantwortet, der muss heute den gespielten Witz.
Und apropos Instagrammable, heutzutage sind ja sogar Alpakas bei Instagram.
Ja,
wir waren ja gestern oder ich war gestern mit den Kindern der Kinderarche Sachsen, das hängt mit unserer Herzenssache zusammen, wir hatten es ja eingangs schon gesagt, waren wir gestern auf einem Alpaka-Hof und zwar bei den Alpakas von Lichtenwalde. Und Micha, wenn ich das richtig im Kopf habe, du bist ja so ein Alpaka-Fan.
Toll,
oder?
Die sind so toll, die sehen so super aus. Ich habe schon überlegt, als Karnevalskostüm das zu machen, als Alpaka zu gehen. Ich suche noch so eine Perücke.
Ja, ich habe heute gelernt, die haben nämlich ein Stummelschwänzchen.
Ach, die haben ein zauberhaftes Stummelschwänzchen. Und
nee, ich wollte mich verkleiden. Das soll ja anders aussehen.
Oh, bitte. Oh, bitte. Jetzt mach's doch nicht kaputt.
Ich mach hier den hart.
So flach war ich nicht.
Aber Freunde, das müsst ihr wirklich mal machen. Also diese Alpakas von Lichtenwalde, wie gesagt, auch bei Instagram, könnt ihr gerne mal reingucken. Die bieten so Alpaka-Wanderungen an und da waren wir mit den Kindern und die waren alle so begeistert. Du nimmst die ja wirklich an die Leine und dann gehst du mit denen da so durch die Gegend und musst halt aufpassen, dass die nichts essen und dann tapsen die so mit und Alpakas laufen auch so ganz geruhsam, also die schlendern so durch die Gegend. Man kommt da zur Ruhe und die sind ja so unglaublich plüschig. Die haben so ganz große Kulleraugen. Dann haben die ja oben so die Krone, was beim Pudel die Krone ist, ist es beim Alpaka eben auch oben so die Frisur. Das darfst du auch nicht anfassen. Ansonsten kannst du aber mit so einem Alpaka wirklich knuddeln. Und die sind,
wieso darfst du das nicht anpacken?
Na, wie beim Pudel. Beim Pudel eben. Das mögen die nicht. Das ist eben das Krönchen. Ne? Das fasst man nicht an beim Alpaka. Und ich hatte das Gefühl, die reagieren auch total aufs Handy. Also wenn du da so Selfies machst und so, die kommen richtig ran und gucken und wollen da so, also wie fotografiert werden. Das war ganz zauberhaft. Dann machen die auch so Geräusche und stupsen einen an. Also wirklich, wer das mal machen möchte, diese Alpakas von Lichtenwalde, da kannst du auch so Glühweinwanderungen mit denen buchen und so, keine Ahnung, Romantik-Dinner da mit Alpakas drumherum. Und die machen sogar Speed-Dating auf der Alpaka-Weide.
Siehst du?
Stellt euch das mal vor, da kommt dann.
Ja, aber das geht ja auch schnell. Mit so einem Alpaka habe ich in kürzester Zeit alles ausgetauscht. Das redet ja nicht so viel.
Das ist nicht das Alpaka-Daten, sondern da kommen dann Männlein und Weiblein und die treffen sich da und die Alpaka sind halt nur irgendwie da, weil es schön ist.
Also Menschen treffen sich.
Ach so, das ist richtig so ein Speed-Dating und die Alpakas sind da eben so mit dabei und sorgen halt für keine Ahnung, kommt man halt besser ins Gespräch, ne? Wenn du da sagen kannst, guck mal, der da flauschig. Mal,
ob der jetzt gleich spuckt.
So eine oder nicht?
Die spucken doch.
So eine Wildschweinrotte wäre auch
guck
hilfreich.
Guck mal, was der für ein schlumpfiges Grinsen hat. Das ist bestimmt der Olaf. Naja. Ja, die Grinsen, ich habe immer das Gefühl, die lachen. So Alpakas lachen immer.
Ja, aber das waren Felix, Snow und Lilith.
Okay. Deine Frage dreht sich jetzt um Alpakas?
Was hältst du mich denn so? Ich dachte, weil du pullern musst. Okay. Gut, also ja, Alpakas, bin ich wirklich vorbereitet, deshalb jetzt mal aus der Hüfte geschossen. Ihr müsst euch entscheiden. Ein Alpaka. Ist das ein Paarhufer oder ein Unpaarhufer? Also ein Paarhufer zum Beispiel wie eine Giraffe oder auch Antilopen oder auch ein Schwein ist auch ein Paarhufer oder ein Unpaarhufer, so wie ein Pferd oder ein Esel oder auch ein Zebra.
Unpaar.
Ja, bin ich einverstanden, dass du das nimmst, dann nehme ich das den Paar.
Okay.
Und der Punkt geht an den Micha, es sind Paarhufer. Alpakas sind Paarhufer.
Okay.
Haben so zwei Dinger vorne, ne?
Ja. Gibt es auch welche?
Also ist das Alpaka eher verwandt mit
Das hat Pferd, damit nichts zu tun. Ne,
nein,
nein, nein,
tun.
Okay. Nein, nein.
Alles klar.
Nein, nein, Pferd ist ja ein Unpaarhufer, ja, weil ja, die haben ja so eine okay. Hufe, richtig.
Gibt's auch welche,
aber wir haben gelernt, in jedem Fall, Alpakas sind sehr Instagrammable.
Ja, total.
Was? Ich habe den Micha jetzt nicht verstanden.
Ich hatte gerade überlegt, also beim Pferd ist mir klar, dass es nur ein Huf ist. Bei denen ist das so geteilt, da sind es zwei, also ein Paar. Gibt es auch welche mit dreien? Also wieder Unpaarhufer, aber weil es drei sind, also mehr als zwei?
Nein, nein. Okay. Es gibt nur Paarhufer oder Unpaarhufer.
Okay. So, und jetzt gibt's den gespielten Witz.
der Hart, wenn der winkeln muss. Dann,
ich muss also, mir fällt aber, nein, aber mal, guck mal, mir fällt aber gerade
noch
ein.
Wir sind schon wieder über eine Stunde drüber und deswegen, also ich habe verloren, ich muss den Witz beibringen, oder? Ja,
los, ich könnte jetzt so schön noch Geschichten erzählen, wenn der Hart nicht so so gerade so, nee, aber ich würde es ja gerne ein bisschen rauszögern noch.
Nee, keine Geschichten mehr, jetzt gibt's den Witz.
Ich muss es dann wegmachen, ja.
So, also, ich brauche jetzt mal, ich brauche zwei Frauen. Warte mal, wie machen wir das?
Das lege ich an, also in der Rolle.
Also besser. Ja. Na gut, aber ich muss eine Rolle einnehmen, sonst macht es keinen Sinn.
Ach so, ja, dann mach das bitte mit Christine, dann.
Denkst du?
Pass auf, ihr noch Micha, die Frauen, wisst ihr? Ja, das ist lustiger für mich.
Micha, du bist meine Tochter.
Ach du
Scheiße. Ja.
Oh Gott.
So.
Also so viel Fantasie habe ich jetzt auch nicht.
Du bist meine Tochter. Michaela. Ich bin deine
Mama. Ich bin aber adoptiert, oder?
Du bist die Michaela? Nein. Nein, du bist die Michaela, ich bin die Andrea. Ja, Andrea, okay. Deine Mama. So. Und
hallo, Mama.
Michaela hat halt was mit dem Nachbarn, ja.
Was?
So. Ach, und geht jetzt halt zu ihrer Mutter, um jetzt mal ganz kurz das Framing jetzt hier zu klären. Ja, geht jetzt zu ihrer Mama und gesteht nun, was da passiert ist. Ja, und wir würden jetzt den Dialog aufnehmen. Das heißt,
in welchem Alter bin ich denn eigentlich ungefähr?
Du bist noch relativ jung. Du bist
volljährig.
Aber volljährig, ja. Du bist so 18, 19, ja.
Also nicht 40, aber noch zu Hause.
Du bist 18, 19 und ich, die Andrea, bin halt, ja, keine Ahnung.
Wie man dann so ist.
35.
Ja. Ja. Okay. Doch, 18, 19 ist.
Bin ich in so einem Alter, wo ich meine Mutter dann mit Vornamen anspreche, weil ich Mama doof finde und einfach so ist ganz cool finde zu sagen.
Ich möchte es bitte Andrea. ein bisschen cooler. Wir hatten ja gerade in dieser Woche das Jugendwort des Jahres. Wie hieß das?
Cringe.
Ja. Und ich glaube,
das
die Kiddies,
müsste dir eigentlich geläufig sein.
Die sagen nicht
dass
nur
Leute
cringe.
Das häufiger zu dir sagen.
Was sagst du?
Das müsste dir geläufig sein, weil das Leute häufiger zu dir sagen. Das heißt ja sowas wie Fremdschämen.
Ah ja, richtig, genau. Ja. Nee, und ich glaube, Kiddies, die cringe sagen, die sagen auch Mom. Die sagen auch bei uns Mom. Also die sagen jetzt nicht mal Mama oder Mutti. Mutti ist, glaube ich, ganz außen vor. Mutti.
Ja, das ist süß.
Vorname aber auch nicht. Mom. Ich glaube Mom. Ja. Ma'am, Mom. Ma'am ist auch Quatsch.
Jetzt wirklich ganz ihrer Mutter
Mom.
Sagen?
Sagen jetzt nicht so Jugendliche, sagen die Mom?
Dad
und Mom?
Daddy.
Ich weiß nicht. Naja, ist egal. Ja,
das ist komisch. Also, gibt's auch Menschen, die zu ihrer Freundin Baby sagen? Hey Baby.
Schnecke.
Gibt's das wirklich? Schnecke.
Oder Kirsche. So, na pass auf, zurück zum gespielten Witz.
Ja.
Also das Framing ist klar, du gestehst mir, dass du Sex mit unserem Nachbarn hattest. Ja. Und ich sage dann zu dir, er könnte dein Vater sein, ja, was ist schon. Ja.
Oh nee, nicht der.
Und dann sagst du, das Alter spielt aber keine Rolle, Mama. Ja, das ist dein Part. Okay, alles klar? Ja?
Oh, bitte.
Ist es soweit?
Okay,
ja.
Okay. Hat der Nachbar einen Namen? Also kann das so ein Walter sein oder ein Eros oder sowas?
Das ist Frankie.
Okay.
Nee, ich stelle mir vor, so Frankie und Andrea, das hätte gepasst.
Micha, kennst du den jetzt wirklich nicht? Oder spielst du nur mit, oder?
Nee, ich kenne
ihn. Du kennst ihn auch, das ist gut.
Also Micha kennt ihn wirklich nicht.
Ich befürchte wirklich nichts Schlimmes, aber ich kenne ihn nicht. So, okay, also alles klar. Wir sitzen jetzt im Wohnzimmer. Im Fernsehen läuft The Crown bei Netflix. Ja. Und jetzt kommst du, ja.
Komm ich und sag
Michaela
ich.
Michaela und sagst, Mama, ich muss dir was gestehen. Ja. Okay, bitte.
Mama.
Oh, warte, Mama, jetzt stört doch nicht.
Guck mal, jetzt kommt doch gerade die Diana, warte mal. Ja, kannst du mal eben Stopp machen oder Pause? Findest du das auf der Fernseher?
Nee, komm,
gib mir mal. Ich mach das für dich. Ja, so, hier, Pause. Weißt du, das ist die tolle Funktion. Dann können wir hinterher auch weiter gucken, ne? Du musst das nicht, und das ist nicht die Videokassette zurückspulen. Hab ich dir erklärt?
Ja.
So, du,
was Mama. Was willst du? Warte, ich muss erst mal pullern. So. Ja, so, wo waren wir denn stehen geblieben?
Mama, du hast das ja gerade da auch gesehen mit der Camilla. Das hast du ja gesagt, findest du auch gar nicht so schlimm, dass der Prinz Charles da mit der Camilla zusammen ist. Ne? Deswegen, ich wollte mal kurz mit dir reden. Ich würde jetzt gleich gerne auch noch mal kurz rübergehen und dass wir vielleicht dann morgen weiter gucken, weil kennst ja den Frankie und also ich finde den halt mehr als nett und ich habe da also mit dem Frankie, ich würde da gerne, also wir sind da. Ja, wir haben da.
Unser Nachbar. Mhm. Das, der könnte dein Vater sein.
Ja, aber ist halt, ich lieb ihn halt. Ich will ihn. Ich möchte ihn.
Alter, spielt keine Rolle, musst du sagen.
Ach so, ja, Entschuldigung, siehst du, ich vergesse auch nicht. Aber ich liebe ihn halt. Du weißt doch selbst, du hast auch gesehen hier bei The Crown, das Alter spielt einfach überhaupt keine Rolle, wenn man sich liebt.
Nein, Michaela, ich glaube, du verstehst mich nicht.
Wieso?
Er könnte dein Vater sein.
Und er ist so schlecht. Er ist so scheiße schlecht.
Oh, ja. Oh. Ja, verstehst du? Oh.
Ja.
Entschuldige, das ist.
Wir sagen jetzt einfach, der ist quasi unter Urindruck entstanden.
Ich hab den wirklich in meinen Notizen stehen.
Ja. Du hattest irgendwann den Punkt, du hast den irgendwo gelesen und hast den dir dann noch aufgeschrieben.
Ja, ich schreibe mir, was heißt aufgeschrieben? Ich fotografiere mir das, ich kopiere das dann irgendwie. Und also ich könnte jetzt noch von George Orwell was beisteuern. Ja, Journalismus heißt, etwas zu drucken, von dem jemand will, dass es nicht gedruckt wird. Alles andere ist Public Relations.
Das ist aber wirklich entspannt. Halten wir fest, dieser Witz war absolut nicht harmlos.
Ja. Und er ist unter Druck entstanden. Ja. Ja, auch das möchte ich festhalten.
Ja, eben.
Ja, sehr schön. Das war's mal wieder. Kleiner Bart. Wir wünschen eine schöne Restwoche.
Ihr habt's geschafft.
War da also Diversität, kulturelle
Orientierung,
Entwicklung, Orientierung und was war das?
Wochenrückblick.
War das alles drin?
Das ist immer noch nicht, was ich weiß. Weißt du ja, nach der 300. Folge oder so.
So. Mehr können wir jetzt aber nicht. Der zippelt total. Ja. Der muss jetzt holen. Außerdem sind wir schon wieder über eine Stunde.
Wir brauchen noch einen Titel.
Ja. Machen wir
Instagrammable? Ich finde Instagrammable so schön.
Ich wäre bei Kaiserzone.
Kaiserzone?
Ja.
Kaiserzone hat aber. Ich hätte ja auch Cringe gedacht.
Was?
Cringe?
Wegen des Jugendwortes, aber das ist ja nur am Rande heute ein Thema gewesen.
Ja. Wir versuchen uns zu einigen hinter den Kulissen. Ja, also macht ihr zwei das mal. Ich bin dann mal.
Bis dann mal. So, also.
Und ansonsten bis demnächst im Radio jeden Morgen oder nächste Woche wieder.
Genau.
Sehr gerne.
Also,
bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss.
Klein, aber hart.
Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/fix24